D-Radio Wissen. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Schönen guten Abend.
Und Herr Pähler.
Servus. Selbstbeschränkung für Medien. Kommt es bei Amokläufen zum Werther-Effekt?
Resi für Smartphone, wenn ein Chat-Roboter uns mit Nachrichten versorgen möchte.
Social Media und der US-Wahlkampf, mit welchen dunklen Künsten der nächste Präsident gekürt werden soll.
Uiuiui, das sind unsere Themen in dieser einen Stunde. Was mit Medien?
Die erste Meinung
kommt heute von Media.de-Redakteur Marvin Schade, nachdem bekannt wurde, dass der türkische Präsident Erdogan der RTL-Journalistin Antonia Rados heute ein Exklusivinterview geben wird, das morgen bei RTL ausgestrahlt werden soll, schreibt Schade, Zitat, für RTL ist die Gelegenheit auf dem internationalen Parkett ein doppelter Scoop. Zum einen bekommt Rados die Möglichkeit, aus der vorangegangenen Kritik am BR-Kollegen zu lernen und Erdogan jene Frage zu stellen, die bislang nicht thematisiert wurden. Darüber hinaus erhält RTL mit dem Interview die Gelegenheit, die journalistische Arbeit des Hauses zu betonen.
Die zweite Meinung
kommt heute betont von Herrn Pähler.
Wer hat noch nicht, wer will noch mal, so klingt das ein bisschen. Aber mal ehrlich, gibt es einen Journalisten in Deutschland, der das Angebot eines Interviews mit dem türkischen Präsidenten nicht angenommen hätte? Ich wüsste da keinen und da schließe ich mich ausdrücklich mit ein, ich hätte es auch gemacht. Und ich glaube, Antonia Rados, die wird tatsächlich ein kritischeres Interview führen als ihr Kollege vom Bayerischen Rundfunk. Und trotzdem finde ich es falsch, einem Fanatiker wie Erdogan, der unliebsame Journalisten und andere Gegner verfolgt und kaltstellt, eine Bühne zur Verbreitung seiner demokratiefeindlichen Weltanschauung zu bieten. Das ist nicht richtig. Und so kritisch ein Journalist auch fragen mag, man wird einen Ideologen, der in seiner eigenen Welt lebt, nicht entzaubern können. Er aber wird die zusätzliche Aufmerksamkeit als willkommenes Geschenk annehmen und im Zweifel dann auch noch kritische Fragen als Beleg der Voreingenommenheit der westeuropäischen Medien darstellen und dies wiederum für seine Propaganda nutzen.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien, das debattierende Medienmagazin.
Bei Selbstmorden, da gibt es sie. Eine Selbstbeschränkung von Medien. Sie verzichten in den allermeisten Fällen auf Berichterstattung, wenn sich jemand selbst getötet hat, weil es andere Menschen mit ähnlichen Problemen nachweislich animiert, dem Beispiel zu folgen. Da spricht man dann vom Werther-Effekt.
Der Begriff geht zurück auf das Auftreten einer Suizidwelle nach der Veröffentlichung von Goethes Roman Die Leiden des jungen Werthers, 1774 war das schon, und dort gab es dann zahlreiche Nachahmungen. Die Selbstbeschränkung der Medien macht in diesem Fall Sinn, solche Werther-Effekte sind dann weniger zu beobachten. Gerade gibt es aber eine Debatte in der Medienbranche, ob der Journalismus sich die Selbstbeschränkung ausweiten sollte.
Und zwar bei Amokläufen. Ähnlich wie bei Selbstmorden werden da nämlich auch Nachahmereffekte befürchtet. Die Beispiele der letzten Wochen nach dem Amoklauf von München, die scheinen zumindest zu zeigen, der Bedarf, darüber zu sprechen, ist da.
Tja, aber bringt solch eine Amok-Selbstbeschränkung etwas? Darüber reden wir jetzt mit dem Film- und Medienwissenschaftler Bernd Ziewitz. Er arbeitet an der Uni Mainz und der Uni Siegen, ist jetzt live bei D-Radio Wissen. Guten Abend, Herr Ziewitz.
Hallo, guten Abend.
Ja, in der von ihm mitbetreuten Blog Online-Propagandaforschung haben Sie sich auch mit dieser Fragestellung beschäftigt. Wie ernsthaft nehmen Sie denn diese Debatte von Medienmachern derzeit wahr? Sind es mehr als Lippenbekenntnisse?
Ja, doch, das würde ich schon sagen. Wir haben halt das Problem, dass jetzt zurzeit ziemlich viel zusammenkommt. Also Amokläufe, Terroranschläge, und da verwischt sich das Ganze immer so ein bisschen. Deswegen muss man diese Debatte in einem großen Kontext einfach sehen.
Wir haben ja jetzt gerade schon auch vom Werther-Effekt gesprochen, der bezieht sich auf Selbstmorde. Kann man denn eigentlich diesen Mechanismus überhaupt auf Amokläufe so übertragen und beziehen?
Da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Also dieser Werther-Begriff findet Anwendung hauptsächlich wirklich bei Selbstmorden, also wo sich jemand selber richtet, bei Suiziden. Bei Amoklauf ist das ja ein bisschen was anderes. Also da bringe ich ja andere Menschen quasi um und am Ende richte ich mich eventuell selber oder lege es darauf an, dass ich von der Polizei erschossen werde. Da würde ich einfach einen anderen Fall zugrunde legen und auch tatsächlich beachten, dass dieser Werther-Effekt natürlich sowas Romantisierendes hat. Ja, also das beschreibt ein ganz konkretes Phänomen, dass ich quasi Personen nachahme, die besonders populär sind beispielsweise oder die mir stark ähneln. Und Selbstmord wird dann quasi wahrgenommen als eine Alternative oder überhaupt als ein Ausweg aus einer misslichen Lage. Und das ist eben bei Amokläufern ein bisschen was anderes, weil die beispielsweise auch eine eigene, ja sozusagen, Fangemeinschaft im Internet haben. Also tatsächlich finden sich da diverse Foren, in denen beispielsweise die Amokläufer in den USA, die Schul-Amokläufer oder eben auch tatsächlich deutsche Fälle dann in einer gewissen Weise verehrt werden oder als cool dargestellt werden. Und das ist sozusagen nochmal ein ganz anderer Fall.
Aus welchen Gründen könnte denn so eine Selbstbeschränkung von Medien sinnvoll sein?
Ja, ganz generell sagt man natürlich, dass man keine, ja, Sie haben es gesagt, man möchte nicht animieren, man möchte keine Nachahmung machen. Man muss immer ein bisschen aufpassen, was bedeutet Beschränkung. Also zum Beispiel haben wir jetzt eine sehr große Debatte, die eben auch die Terroranschläge mit erfasst. Also zeige ich Bilder beispielsweise von den Tätern, um sozusagen die nicht berühmter zu machen, als sie ohnehin schon sind. Und da muss man eben ein bisschen abwägen, wo auf der einen Seite das Informationsbedürfnis da ist und auf der anderen Seite eben wie viel man tatsächlich dann auch kundtut. Also ich würde tatsächlich immer auch ein bisschen davon ausgehen, zu welcher Zeit man berichtet, wie intensiv man berichtet. Also handelt es sich rein um eine Information oder geht es um einen Hintergrundbericht, in dem man Motive eventuell näher beleuchten will oder irgendwelche biografischen Faktoren da darlegen möchte. Also da würde ich einfach so ein bisschen nochmal unterscheiden.
Jetzt kann man ja aber auch eine Gegenhaltung dazu vertreten zu einer Selbstbeschränkung. Journalismus, der hat ja eh schon ein Glaubwürdigkeitsproblem. Ich sag mal Stichwort Lügenpresse. Wenn wir jetzt als Medienschaffende nicht über Amokläufe berichten, dann bestätigen wir doch damit eigentlich die Kritiker, wir würden bestimmte Themen verschweigen, wenn sie vielleicht gerade mal nicht so genehm sind. Was würden Sie zu so einer These sagen?
Ja, also die These ist natürlich auch berechtigt, nur wir haben natürlich eine sehr große Bandbreite zwischen gar nicht berichten und sehr, sehr detailliert und eventuell auch sehr reißerisch berichten. Und ich glaube, dazwischen gibt es verschiedene Nuancen und selbstverständlich kann man es und sollte man es einfach auch nicht totschweigen. Ja, das gibt es bei anderen Gewaltfällen auch. Es kommt immer darauf an, wie man darüber berichtet. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Unterschied und das ist ja auch etwas, was sozusagen den Werther-Effekt ausmacht, wie genau ich diesen Täter beschreibe, wie ich ihn darstelle, gehe ich auf jedes Detail ein, sozusagen gebe ich Anleitungen, wie man so etwas machen kann und so weiter und so fort. Also tatsächlich, wenn man relativ neutral darüber spricht und tatsächlich dem Ganzen nicht so viel Spannung beimisst, dann glaube ich, ist das weniger problematisch.
Das heißt, was ist Ihre Handlungsempfehlung an den Journalismus und die Debatte, die wir derzeit beobachten?
Diese Ratschläge, das ist immer ein bisschen schwierig, so pauschal die zu geben. Auf der einen Seite würde ich tatsächlich erstmal überlegen, in welchem Umfang und in welchem Rahmen berichte ich. Und wir haben ja eigentlich auch einen Pressekodex, in dem schon relativ viel geregelt ist. Und natürlich sind Amokläufe ebenso wie Anschläge und dergleichen mehr extreme Fälle. Aber im Grunde kann man sich einfach an den Berufsethos halten. Man muss immer abwägen zwischen dem Informationsbedürfnis, das auch eventuell auch darauf hinauslaufen kann, dass man eben tatsächlich nicht alles preisgibt, auch auf die Gefahr hin sozusagen gewisse Personen dann zu verprellen, die einfach immer mehr wissen wollen, aber die können sich sozusagen in anderen Quellen, auch online vor allen Dingen, immer auch selber informieren. Also da denke ich, muss man einfach seinen eigenen moralischen und ethischen Standard haben und den auch verfolgen.
Sagt
noch
Medien
kommunizieren natürlich, pardon.
Kein Problem, sagt Medienwissenschaftler Bernd Ziewitz. Der Link zum Blog Online-Propagandaforschung, den gibt's auf dradiowissen.de, wenn ihr dort auf eine Stunde Was mit Medien klickt.
Vielen Dank.
Danke.
Was mit Medien, das neugierige Medienmagazin. Ich sage diesen Satz ja immer gerne und deswegen freue ich mich wieder mal, dass ich ihn auch heute Abend wieder sagen darf. Es ist nicht alles schlecht im Journalismus.
Oh ja, wir sind ja gerade dann begeistert, wenn wir uns mit neuen, mit spannenden Dingen beschäftigen können. Und heute Abend blicken wir mit euch gemeinsam hinter die Kulissen von einem spannenden News-Startup.
Stellt euch mal vor, ihr werdet von einem Chat-Roboter geweckt und mit Schlagzeilen versorgt. Seit einigen Monaten, da macht das US-Magazin Quartz mit seiner Nachrichten-App Schlagzeilen. Statt im gängigen Magazinstil, da werden die Nachrichten im Chat-Format à la WhatsApp serviert. Die App schlägt dem Nutzer dann ein Thema vor, welches ihn interessieren könnte. Und je nachdem, wie der Nutzer dann antwortet, schickt die App weitere Textabschnitte, Fotos und Links.
Da geht aber noch mehr. Das dachte sich Martin Hoffmann. In den letzten Jahren arbeitete er als Social-Media-Redakteur für den MDR oder zuletzt auch für Welt.de. Seit Anfang des Jahres hat er mit seinem Team an einem eigenen Projekt gearbeitet, ein Startup gegründet und herausgekommen ist Resi, die persönliche Nachrichtenassistentin.
Resi, die soll stärker lernen, was den Nutzer interessiert. Und so sollen auch eben persönliche und personalisierte Push-Meldungen möglich sein. Seit einigen Wochen läuft ein öffentlicher Beta-Test. Was steckt hinter dem Reiz, dass Algorithmen persönlich Nachrichten für den Nutzer auswählen? Das verrät uns Martin Hoffmann heute Abend, denn er ist bei uns zu Gast. Guten Abend.
Guten Abend, ihr zwei.
Die App Resi, eure Resi, ist ja schon länger verfügbar, aber man braucht einen Invite-Code und den gibt's nicht direkt, sondern man landet da auf einer Warteliste. Das habe ich auch vorhin mal gemacht und ich muss das hier an dieser Stelle kritisch anmerken, mit Schrecken festgestellt, was natürlich wahrscheinlich für die Resonanz spricht, dass ich auf Platz 1813 liege. Kannst du mir, bevor wir über Resi selbst sprechen, einen Eindruck vermitteln, wie lange ich noch warten muss, bis ich Resi nutzen kann?
Also ich hoffe, dass es relativ schnell geht. Es ist tatsächlich so, dass wir mit dem nächsten App-Release die Warteliste kicken und wenn sich Apple beeilt, dann geht es relativ schnell hoffentlich. Also okay, ein paar Tage vielleicht noch, aber dann kommst du auch in den Genuss.
Dann für alle Ungeduldigen und Wartelisten-Platzinhaber wie mich, dann stell uns doch mal Resi, eure persönliche Nachrichtenassistentin, vor.
Ja, du hast es eigentlich schon relativ gut erklärt. Das ist letztendlich sowas wie ein bester Freund, der einem Nachrichten in einem Chatformat schickt. Wir haben uns nämlich gedacht, dass es doch eigentlich heutzutage gar nicht mehr so sinnvoll ist, die Leute mit langen Fließtexten zuzubomben, sondern es ist viel interessanter, wenn man Nachrichten in Gesprächsform dargereicht kriegt. Also im Prinzip so, wie man eben auch mit seinen Freunden spricht, so spricht man auch mit Resi. Hinter Resi steckt eine kleine Redaktion. Wir haben zusammen ein Content-Management-System entwickelt, was tatsächlich auch genau für diese App gemacht ist. Und dort bauen wir im Prinzip diese Dialoge zusammen. Das heißt, wir überlegen uns, welche Fragen könnten beim Nutzer aufgehen, klassische journalistische Arbeit, und wir beantworten diese Fragen dann ganz einfach. Und der Nutzer kann so nach und nach, wie in so einem Text-Adventure, was vielleicht der ein oder andere noch kennt, entscheiden, in welche Richtung sich so ein Gespräch entwickeln soll und was er eigentlich erfahren will.
Ist es denn... Also wie trainiert man denn das überhaupt? Also ich meine, muss man das, habt ihr das erstmal, das ist ja wie eine neue journalistische Darstellungsform, habt ihr da so Beispiele, an denen ihr orientiert, habt ihr große Workshops gemacht, um zu überlegen, wie man das am besten aufbereitet, weil das muss man ja auch erstmal lernen.
Also es ist ja nicht so, dass das ein Computerprogramm macht tatsächlich, sondern dahinter sitzt, wie gesagt, eine Redaktion. Das heißt, es ist ein Journalist, der am Ende eigentlich eine relativ klassische journalistische Arbeit macht, nämlich Informationen zu sichten, zu filtern und dann eben aufzubereiten. Nur, und das ist eben anders, er schreibt eben keinen langen Text oder er schreibt keine Radionachricht, sondern er versucht sich eben in den Kopf des Nutzers mehr hineinzuversetzen und zu überlegen, okay, wie könnte das in einem Gespräch ablaufen?
Krieg die neuesten News und hab Spaß dabei. Das ist ja der Slogan, mit dem ihr im App Store Werbung macht für Resi. Das sagt ja indirekt auch schon was über die Zielgruppe aus, ne? Also wir News-Junkies, die wirklich in Massen Informationen konsumieren wollen, sind es nicht, oder?
Genau, das ist, glaube ich, auch ein Fehler, den relativ viele Leute irgendwie da draußen machen, wenn sie Medien-Startups gründen, dass sie zu sehr auf diese Medienfilterbubble schielen. Ich glaube, dass da draußen ganz, ganz viele andere Leute noch sitzen, die nicht so tief in der Materie drinstecken, wie vielleicht wir das als Journalisten sind. Und genau für die Leute gibt es eigentlich nach wie vor relativ wenig Angebote. Da spreche ich von Leuten, die vielleicht tatsächlich auch eher ein bisschen nachrichtenferner sind, die von sich aus sowieso schon nicht mehr die Tagesschau anmachen würden, aber auch Leute, die selbst auf Facebook wenig aktiv sind, die im Zweifel ihre Zeit vielleicht bei Snapchat verbringen, keine der großen Medienmarken jemals irgendwie ansurfen würden, aber trotzdem irgendwie so ein gewisses Informationsbedürfnis haben, weil sie einfach mit ihren Freunden am nächsten Tag auf dem Schulhof mitreden wollen oder weil sie auf dem Weg zur Arbeit irgendwie ein bisschen unterhalten und informiert werden wollen oder einfach, weil sie halt einen Bedarf haben, an den aktuellen Themen dieser Welt schon auch teilzunehmen. Und genau für die Leute machen wir das letztendlich. Ich würde das gar nicht an einer Altersgruppe zwingend festmachen, sondern ich glaube, dass es eigentlich in jeder Altersgruppe Menschen gibt, deren Nachrichtennutzungsverhalten so ist. Aber natürlich, tendenziell wird das wahrscheinlich eher auf jüngere Leute zutreffen als auf ältere.
Jetzt seit einigen Wochen ist der Test und ihr habt ja schon seit Monaten dran gewerkelt und entwickelt und getüftelt und geübt. Vielleicht kannst du uns mal so in diese Zeit mal mit zurücknehmen. Was waren da so die Höhen und die Tiefen bei der Entwicklung?
Naja, also erstmal ist es für mich natürlich auch was, was Neues. Ich habe zwar auch schon frei gearbeitet als freier Journalist und habe irgendwie selbstständig als Medientrainer gearbeitet, aber es ist dann schon nochmal was anderes, wenn man quasi aus einem relativ sicheren Job rausgeht, den kündigt und dann anfängt, ein eigenes Produkt auf die Beine zu stellen. Das ist eine ziemlich große Herausforderung, macht aber auch unfassbar viel Spaß, weil man es quasi selber in der Hand hat, was zu entwickeln, weil man natürlich für jede Entscheidung irgendwie den Kopf hinhalten muss. Also immer wenn was gut läuft, ist man dafür verantwortlich, aber genauso eben auch, wenn was schlecht läuft. Und als wir im Januar angefangen haben, die App zu entwickeln, war halt relativ schnell der erste Prototyp gebaut. Wir haben den dann irgendwie schon so den ersten 20, 30 Leuten gegeben, die dann schon mal drauf geguckt haben, um einfach uns ein Feedback zu geben, ob dieses Format überhaupt funktioniert. Dann kam Mitte Februar Quartz um die Ecke. Das war für uns natürlich dann nicht so angenehm, weil die natürlich auch auf dieses Prinzip gesetzt haben, damit ziemlich viel für Furore gesorgt haben und wir natürlich schon erstmal geschluckt haben, weil natürlich das erstmal nicht ganz so angenehm ist, wenn da jemand kommt und eine sehr ähnliche Idee hat. Aber wir haben dann gesagt, okay, Freunde, wir gucken uns das ganz genau an, was sie machen, was sind die Stärken, was sind die Schwächen und entwickeln dann eben unsere App weiter. Und genau das haben wir letztendlich auch gemacht. Wir haben das Content-Management-System immer weiterentwickelt. Wir haben letztendlich mit einem iOS-Entwickler zusammen jetzt die App in den App-Store gebracht und sind jetzt natürlich immer noch dran, das weiterzuentwickeln, weil natürlich geht das jetzt gerade erst mal los und es gibt die App jetzt irgendwie seit 2 Wochen im App-Store und ich habe natürlich auch ein Interesse daran, dass es noch eine Weile läuft.
Auch wenn es erst 2 Wochen sind, so ein paar Erfahrungen, die konntet ihr ja schon sammeln. Hat dich denn vielleicht auch irgendwas überrascht, wie die Nutzer mit der App umgehen?
Also was ich tatsächlich spannend finde, ist, dass wir über die sozialen Netzwerke ziemlich viele Reaktionen kriegen, in denen die Leute tatsächlich von Resi reden, also in denen sie tatsächlich so tun, als ob sie da mit einer anderen Person sprechen. Also ich habe zum Beispiel schon 1-2 Mal gelesen, ich liebe Resi oder nachher frage ich wieder Resi nach den aktuellsten Nachrichten. Also man sieht schon, dass tatsächlich auch so ein Bot irgendwie sowas wie eine Persönlichkeit entwickeln kann. Und das ist eigentlich genau das, was wir erreichen wollen. Wir wollen eben nicht, dass dort am Ende irgendwie eine Maschine sitzt, sondern da soll tatsächlich jemand sitzen, der sich anfühlt wie ein Mensch. Ja, also es soll sich so anfühlen, als ob man mit einem Menschen in einem Dialog steht, weil wir glauben, dass das eine emotionale Bindung aufbaut bei den Leuten da draußen und das führt dazu, dass sie die App auch häufiger nutzen.
Was glaubst du denn, bei wie viel Prozent Menschlichkeit ist Resi schon angekommen?
Ja, also man kann sie noch nicht anfassen, glaube ich. Da fehlt also noch ein bisschen was. Ansonsten, vom Ton her muss das jeder selber entscheiden, ob das menschlich ist oder nicht. Wir bemühen uns natürlich sehr, das irgendwie mit ein bisschen Humor irgendwie aufzubereiten, die Nachrichten nicht ganz so trocken zu vermitteln. Ich glaube, wir sind da auf einem ganz guten Weg, aber wir lernen natürlich auch irgendwie jeden Tag und schauen uns genau die Statistiken an, gucken, was kommt an, was kommt nicht an und versuchen dann eben auch an diesem Playbook, was wir für Resi entwickelt haben, also diese Charakterdarstellung immer ein bisschen weiter zu drehen.
Das finde ich auch ganz interessant. Ich meine, so bei Kundenrezensionen weiß man natürlich im App Store mal nicht, woher die jetzt eigentlich wirklich kommen. Aber eine Rezension hat die Überschrift Verliebt in Resi. Das ist mit echter Persönlichkeit wird dann dort die Resi bezeichnet. Das finde ich doch auch eigentlich sehr spannend. Wir haben jetzt ja gerade schon erfahren, dass Resi belebt wird durch eine redaktionelle Tätigkeit. Soll das immer so bleiben? Oder habt ihr auch auf dem Plan, dass irgendwann, damit jeder auch so eine individuelle Resi hat, also was eine persönliche Resi, dass dann irgendwann auch ausgefeilte Algorithmen zum Einsatz kommen?
Also ich glaube, dass man ein Stück weit Prozesse automatisieren kann. Stelle ich mir sowas vor, wie Resi redet mit dir übers Wetter zum Beispiel in deiner Region. Ich glaube, dass das relativ einfach ist, sowas aufzubauen. Ich glaube aber nicht, dass man diese Form, diesen Humor, diese ganzen Anspielungen in den Algorithmus packen kann. Da bin ich relativ skeptisch. Das war auch einer der Gründe, warum wir gesagt haben, okay, wir versuchen eben das nicht mit freier Texteingabe zu machen, weil wir eben nicht so richtig dran glauben, dass im Journalismus diese Texterkennung auf absehbare Zeit funktionieren wird, weil eben Journalismus was komplett anderes ist, als wenn man den Flug bucht, wo es irgendwie letztendlich 50 Fragemöglichkeiten gibt und wenn man die alle einmal drauf hat, dann weiß der Bot, was er zu tun hat. Das ist im Journalismus anders. Da entwickeln sich Breaking News Situationen ganz, ganz schnell. Da steigen Opferzahlen innerhalb von Minuten an. Da gibt es immer wieder neue Dinge, die man irgendwie erfahren muss. Und deswegen glauben wir schon, dass auf absehbare Zeit da eine Redaktion irgendwie dahinter stehen soll. Was wir uns aber auf der anderen Seite auch ganz gut vorstellen können, ist, dass Resi nicht alleine bleibt. Also wir gucken schon auch so ein bisschen, ob wir nicht anderen Medienhäusern zum Beispiel die Möglichkeit geben, sich selber mit in die App reinzuschalten und quasi einen eigenen kleinen Kanal aufzubauen, wo dann Nutzer vielleicht nicht mehr nur mit Resi reden können, sondern auch noch mit Peter und Simone, die dann irgendwie jeweils Nachrichten für ein anderes Medienunternehmen vermitteln. Also das ist was, wo wir sehr stark drüber nachdenken.
Ich würde gerne mit Kai reden.
Mit Kai.
Fände ich spannend. Ja. Ja. Das ist eigentlich aber eine interessante Perspektive, die ihr da habt. Vielleicht, was wählt ihr denn oder könnt ihr schon was sagen, auf welche Themen vielleicht eine größere Resonanz ist? Funktioniert eine andere Nachrichtengattung besser als die andere, als man das jetzt vom klassischen Nachrichtenangebot kennt?
Das ist tatsächlich noch relativ schwer zu sagen. Dafür sind die Daten noch, oder die Datenmengen noch relativ gering. Wir sehen grundsätzlich natürlich, dass Leute ein Interesse haben an weicheren Themen. Ja, das ist, glaube ich, nicht wirklich überraschend für jeden, der sich irgendwie da draußen mit der Materie auskennt. Aber wir sehen auch, dass Themen wie der Putsch in der Türkei irgendwie bis zum Ende konsumiert werden oder dass sich Leute tatsächlich auch dafür interessieren, was der Kollege de Maizière erzählt, wenn man das entsprechend aufbereitet. Also es ist nicht so, dass nur das Flache, nur die Katzen und nur die witzigen Unterhaltungsstories funktionieren, sondern ich glaube, die Mischung macht's. Und das ist ja auch so ein bisschen eins der Vorurteile, was ich irgendwie in meiner Zeit als Social Media Redakteur erlebt habe, dass sich die Leute immer nur auf diese seichten Themen stürzen. Und aus meiner Erfahrung heraus stimmt das eigentlich nicht, sondern es liegt sehr häufig einfach an der entsprechenden Aufbereitung eines Themas.
Das klingt jetzt alles super optimistisch, positiv und irgendwie begeistert. Gibt es denn auch was, wo du sagst, wow, das ist doch echt ein dickes Brett, was ist noch schwierig, was wir da zu beackern haben? Da sind wir noch nicht so richtig klar, wie wir das hinkriegen.
Also ich sehe jetzt erstmal toi 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 nicht so ein mega großes Problem. Natürlich schauen wir sehr, sehr genau drauf, was passiert in den Messaging-Apps, also was passiert bei WhatsApp, was passiert im Facebook-Messenger, wie entwickeln sich dort die Schnittstellen weiter, welche Möglichkeiten bieten die Publisher an. Aus meiner Sicht sind die im Moment noch nicht so gut, dass sie tatsächlich auch ein Produkt wie Resi möglich machen würden, aber wer weiß, ob das nicht irgendwie in einem halben Jahr der Fall sein könnte. Dann müssten wir vielleicht überlegen, ob wir tatsächlich mit der Standalone-App immer noch richtig liegen oder ob es nicht sinnvoller ist, tatsächlich auch in die Messenger reinzugehen. Im Moment glaube ich aber, dass wir mit der App erstmal einen ganz guten Startpunkt haben, auch im Prinzip ein Medienprodukt haben, was uns gehört, was wir irgendwie nicht abhängig machen davon, ob Facebook uns mag oder uns nicht mag, wie das ja einige Medienhäuser auch tun. Diese Unabhängigkeit halte ich auch für sehr, sehr wichtig und ich glaube, das ist ein ganz guter Anfang, aber wir haben tatsächlich noch einiges vor.
Was mit Medien? Das Resi Medienmagazin.
Resi, die persönliche Nachrichtenassistentin. Das ist das noch junge Produkt, was Martin Hoffmann mit seiner Crew in einem jungen Nachrichten-Startup gegründet hat. Martin, du hast für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk schon gearbeitet und für einen großen Verlag. Warum hast du die App jetzt auf eigene Faust als Startup gegründet? Das ist ja in Deutschland leider, sage ich mal, bisher doch eher unüblich.
Ja, das stimmt. Ich finde das auch sehr bedauerlich. Ich glaube, das ändert sich gerade so ein bisschen. Aber wenn man da draußen sich umschaut, dann ist es tatsächlich relativ rar gesät, dass Journalisten dieses Gründergehen haben, sage ich mal. Mich hat das tatsächlich schon länger beschäftigt. Also ich habe schon ein paar Mal irgendwie Ideen gehabt, wo ich gedacht habe, okay, eigentlich müsstest du die jetzt nehmen und dich damit selbstständig machen. Habe dann aber aus diversen Gründen das nie wirklich weiterverfolgt. Letztes Jahr war es dann aber so, dass ich gedacht habe, okay, du bist jetzt fast 30, du hast irgendwie keine Kredite zu laufen, die du irgendwie abbezahlen musst, du hast keine Kinder, du hast jetzt keine großen Verpflichtungen und das wird sich aber wahrscheinlich in den nächsten Jahren irgendwie ein bisschen ändern. Das heißt, die Gelegenheit war halt relativ günstig und ich wusste nicht genau, wie lange die Gelegenheit noch so günstig ist und deswegen habe ich gesagt, okay, jetzt oder nie, eine Idee, von der ich sehr überzeugt bin, von der ich glaube, dass sie wirklich neu ist und irgendwie was anderes im Journalismus ermöglicht, einfach mal selber auf die Beine zu stellen. Das ist sehr reizvoll. Also warum es nicht einfach mal versuchen?
War das schwierig, sozusagen Unterstützer zu finden, die sagen, hey, das finden wir auch reizvoll, wir glauben an Resi?
Nee, eigentlich nicht. Also ich habe ja das jetzt auch nicht alleine entwickelt, sondern ich habe zwei Mitgründer, Moritz Klack und Christopher Möller. Und die beiden sind Programmierer, arbeiten viel für die Berliner Morgenpost, haben aber auch ein eigenes Entwicklerbüro namens WebKit. Die machen viel so interaktive Datenanwendungen. Und ich habe das den beiden erzählt und die haben sofort gesagt, ja, lass uns das mal versuchen. Und dann haben wir tatsächlich noch irgendwie am Ende des letzten Jahres schon angefangen, uns mal damit zu beschäftigen, wie sowas aussehen könnte und haben dann irgendwie ab Januar angefangen, den Prototypen zu bauen. Das macht halt unglaublich Spaß, in so einem Team, in so einem gemischten Team aus Leuten, die jetzt eben nicht nur Journalisten sind, sowas zu entwickeln. Also das ist was ganz anderes, als irgendwie in einer Redaktion zu sitzen und da ein bisschen im eigenen Sud zu schmoren oder zu kochen. Wenn man da tatsächlich Leute hat, mit denen man sich auch noch gut versteht, dann ist das tatsächlich auch was das Leben bereichern kann.
Wie wollt ihr Geld verdienen?
Also wir haben verschiedene Ansätze. Klar ist, wir werden uns nicht auf eine Einnahmequelle verlassen können. Ich glaube jetzt nicht dran, dass wir irgendwie the next big thing erfinden und Google und Facebook irgendwie den Anzeigenmarkt streitig machen. Aber ganz sicher gucken wir auch, was kann man mit Native Advertising machen. Ich kann mir zum Beispiel ganz gut vorstellen, dass Resi auch Produkte empfehlen kann in irgendeiner Form, in Dialogform, also sogenanntes Conversational Advertising macht. Dann schauen wir natürlich auch ganz stark, okay, was kann man im Subscription-Abo-Bereich machen, wenn wir es tatsächlich schaffen, dass Leute sowas wie eine emotionale Bindung zu Resi entwickeln, dann sind die sicherlich auch bereit dafür, Geld zu bezahlen. Resi kann sie dann einfach theoretisch sogar fragen, was sehr angenehm ist, wenn einem so eine Frage in Dialogform gestellt wird und man nicht irgendwie einen Pop-Up-Banner sieht. Wir gucken aber natürlich auch nach Partnerschaften. Ich hatte ja vorhin schon mal kurz erwähnt, dass wir drüber nachdenken, vielleicht können wir mit anderen Medienhäusern zusammen irgendwie was auf die Beine stellen. Also es gibt relativ viele Optionen für uns im Moment. Aber ich glaube, das Wichtigste ist jetzt tatsächlich erstmal ein gutes Produkt zu machen. Also das wird häufig vergessen. Es muss erstmal irgendwie gelingen, Nutzer dazu zu kriegen, sich die App runterzuladen und sie dann tatsächlich auch regelmäßig zu nutzen. Und das ist irgendwie im Moment das, worauf wir unser Hauptaugenmerk legen.
Was wir ja toll finden, geht ja so spielerisch quasi an die Aufbereitung von Nachrichten ran. Lass uns deswegen doch mal auch über die Rolle von Messengern spielen. Also der Facebook Messenger, der öffnet sich jetzt für Inhalte. WhatsApp hat auch Business Accounts für dieses Jahr angekündigt. Macht das Sinn für Medien, jetzt darauf aufzuspringen?
Also es schadet sicherlich nicht, damit zu experimentieren, glaube ich, und sich dort Expertise anzueignen. Es gibt ja auch in Deutschland die ersten Versuche dazu, wenn man sich anschaut, was die Bild zusammen mit Spectrum gemacht hat, diesen Transferticker im Messenger, oder wenn man sich die ganzen WhatsApp-Newsletter anschaut, die da draußen kursieren. Ich glaube, ich weiß nicht, Fine, du hast ja, glaube ich, auch einen, den du da vertreibst. Da passiert also schon so ein bisschen was. Ich denke aber, dass das alles jetzt erst mal irgendwie der Anfang ist, und wir sehen da, glaube ich, in den nächsten Jahren noch ganz, ganz große Schritte. Und deswegen ist es eben gut, jetzt schon Erfahrungen zu sammeln. Ich denke, dass wir in ein paar Jahren über viele dieser Versuche, die jetzt stattfinden, lachen werden. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass tatsächlich sich die Messenger als auf mittlere Sicht als eine Linkschleuder eignen, als ein Kanal, um einfach nur Links rauszuhauen. Das hat man früher ja mit Twitter auch gemacht, bis man dann irgendwie gecheckt hat, eigentlich ist es doch ein dialogisches Medium. Ich glaube, dass sich der Fokus auch tatsächlich ein Stück weit vielleicht in Richtung User-Generated Content-Generierung im Messenger verschieben wird. Also da bleibt es erstmal spannend, weil da einfach noch keine Regeln geschrieben sind und die Regeln jetzt erstmal gemacht werden.
Ja, was mich da so ein bisschen nervt, das ist noch so undynamisch. Also ich kann mit ja. so mit den Bordmitteln, die man jetzt so hat, bisher nur so eine Nachricht an ganz viele schicken, aber so eine individuelle Ansprache, das ist relativ schwierig, einfach so zu realisieren.
Ja, genau. Und das, ich glaube, das merken die Nutzer natürlich auch. Also diese individuelle 1:1 Ansprache, die kann letztendlich in vielen Bereichen im Journalismus, glaube ich, nur ein Mensch irgendwie herstellen. Und das skaliert natürlich nicht. Also ein Mensch kann sich halt schlecht um 10.000, 20.000 oder 100.000 Abonnenten kümmern. Das geht halt nicht. Vielleicht baut man irgendwann Teams auf, die sich dann eben darum kümmern, so wie man halt Social-Media-Teams aufgebaut hat, die Community-Management betreiben und Kommentare moderieren, baut man dann vielleicht Teams auf, die sich um Kommunikation im Messenger kümmern, ich weiß es nicht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein Feld ist, was in den nächsten Jahren explodieren wird.
Ich finde so ein Feld, was auch noch so ein bisschen so total unterentwickelt ist, ist Push. Also Push ist, glaube ich, so, wenn es ganz dumm läuft, kriege ich ja die ein oder andere Breaking News wirklich gleich von 10 Apps auf einmal
an. Das kommt aber nicht so selten vor.
Ja, das stimmt schon. Also da denke ich auch so. Also Push ist ein wahnsinnig reizvolles Stilmittel. Allerdings würde ich mir wünschen, dass die Medien da ein bisschen intelligenter mit umgehen würden. Ich sag's mal so, wie stehst du dazu?
Ja, absolut. Deswegen haben wir bei Resi auch was eingeführt, was wir auch ziemlich cool finden, nämlich dass die Möglichkeit, einzelne Themen zu abonnieren per Knopfdruck. Das heißt, du liest eine Conversation mit Resi zum Thema Putsch in der Türkei, dann drückst du auf einen Button und zack, bist du quasi Abonnent und kriegst immer, wenn es was Neues zu dem Thema, was du dir selber ausgewählt hast, eine Push-Mitteilung. Und wir gehen halt weg davon, diese Gießkannen Pushes zu verschicken, wo halt meine Mama, mein Onkel und mein Schwippschwager irgendwie genau dieselben Push-Mitteilungen kriegen wie ich, weil wir halt sehr, sehr stark an Individualisierung von Push-Mitteilungen glauben. Und was sich da in den nächsten Jahren sicherlich auch noch tun wird, ist, dass wir viel, viel mehr auch Interaktionsmöglichkeiten direkt auf dem Lockscreen sehen werden. Ne? Also wenn man sich anschaut, was hat Apple jetzt mit iOS 10 vor, da sieht man, die bohren den Lockscreen auf, die bohren die Widgets auf und dann wird man in absehbarer Zeit einfach interaktive Push-Mitteilungen haben. Und wer sagt denn zum Beispiel nicht, dass Resi auch direkt auf dem Lockscreen mit einem Nutzer chatten kann?
Was glaubst du denn auch, ein Thema, was ja da auch mal wieder aufkommt, ist das Thema Sprache. Also Apple entwickelt Siri, ob sie jetzt intelligent ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Google Now hat eine Spracheingabe, Amazon mit dem Echo, da wird ja auch immer mit verschiedenen Interfaces gespielt. Siehst du das auch als Feld, was da mal irgendwann auf uns zukommen könnte? Oder glaubst du eher, ein größeres Entwicklungspotenzial sehe ich eher in anderen Bereichen?
Also ich habe selber so eine Amazon Echo zu Hause stehen und habe tatsächlich auch festgestellt, dass das so ein bisschen meinen Alltag verändert hat. Alexa heißt ja das gute Stück, also man sagt dann immer Alexa und dann reagiert sie und man kann dann Alexa sagen, was sie machen soll. Funktioniert im Moment leider nur auf Englisch, aber das ist wahrscheinlich auch nur eine Frage der Zeit. Und mittlerweile ist es eben so, dass tatsächlich, wenn ich in der Küche stehe und irgendwie koche, dann sage ich Alexa, dass sie den Timer stellen soll. Ich frage Alexa nach dem Wetter. Ich sage Alexa, dass sie die Musik oder das Radio anmachen soll oder dass sie mir einen Podcast spielen soll. Also da passiert, glaube ich, auch relativ viel und das ist natürlich auch für Medien ziemlich interessant. Es gibt da ja auch schon die ersten Experimente. Die Washington Post hat eine App entwickelt für Alexa, wo Nachrichten vorgelesen werden. Es gibt natürlich ganz, ganz viele Podcasts oder Radio-Nachrichten, die dort irgendwie stattfinden. Also ich glaube schon, dass das auch ein Feld ist, was ziemlich spannend werden kann, auch wenn wir zum Beispiel den Blick auf Autos richten. Ne? Wenn wir mal drüber nachdenken, okay, früher oder später kommen diese selbstfahrenden Autos auf Autobahnen zumindest, dann hat der Nutzer auf einmal ganz, ganz viel Zeit. Dann hat er irgendwie ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und ich glaube, dann ist Sprachsteuerung auch tatsächlich was noch viel spannender werden kann, als es heute eben schon ist.
Wenn du jetzt mal auf diese ganze Palette an Bandbreiten der verschiedenen Apps, Nachrichten, Angebote und so weiter schaust, außer Resi, was würdest du dir noch wünschen, müsste es unbedingt noch geben? Gibt es da überhaupt noch was?
Ach, ich weiß es nicht. Also ich glaube, eine Geschichte, die ich mir tatsächlich auch wünschen würde, das geht auch sehr stark in die Richtung, die ihr gerade angesprochen habt, ist tatsächlich, dass so ein Unternehmen wie Apple es schafft, meine Push-Notifications zu filtern. Das ist quasi so eine Art Newsfeed, wie in Facebook auch auf meinem Lockscreen gibt. Jetzt kriege ich die ja immer in chronologischer Reihenfolge angezeigt, aber ich halte das eigentlich nicht für wirklich sinnvoll, weil mir eine Push-Mitteilung, die mir irgendwie über WhatsApp von meiner Mutter geschickt wurde, wichtiger ist als irgendwie die Push-Mitteilung von, keine Ahnung, der App von meinem Sportverein oder was auch immer. So. Und ich glaube, da kann man auch mal drüber nachdenken, ob es nicht irgendwie eine Möglichkeit gibt, dort ein Produkt zu entwickeln, was das so ein bisschen filtert, gewichtet und da dann eben mir quasi einen kuratierten Push-Mitteilungsstream irgendwie vorlegt.
Sag mal, Herr Pähler, bitte.
Ich wollte nur noch sagen, solltest du das selber entwickeln wollen, möchte ich bitte weiter vorne auf der Warteliste stehen.
Du kriegst als Erster einen Invite.
Ja. Perfekt. Hiermit verbrieft Martin Hoffmann. Herzlichen Dank. Übrigens, wenn ihr neugierig seid und Resi ausprobieren wollt, erstmal auf die Warteliste, beziehungsweise wenn ihr es in wenigen Tagen das Update kommt, direkt nutzen könnt, einfach RESI eingeben. Den Link gibt es auch auf deradiowissen.de. Martin, danke für den Besuch.
Ja, danke für das Gespräch.
Und schöne Grüße auch an Resi. Ne?
Ja, richtig aus, ja.
Was mit Medien, das präsidiale Medienmagazin.
Wir blicken jetzt auf den US-Wahlkampf heute Abend. In 3 Monaten, da wird schon gewählt, der nächste US-Präsident. Die heiße Phase des Wahlkampfs. Und wir wollen uns heute Abend anschauen, welche Rolle soziale Netzwerke haben, um Trump und Clinton ins Weiße Haus wählen zu lassen.
Denn das ist natürlich für Medienmacher auch extrem spannend zu sehen. Vor ein paar Tagen hat da eine Konferenz in Chicago stattgefunden, die sich genau damit beschäftigt. Und Christian Wager ist freier Journalist und war für uns in Chicago dabei. Hallo Christian.
Hi Daniel.
Christian, wie ist denn das eigentlich, wenn wir uns das mal anschauen? Ganz ehrlich, in den letzten US-Präsidentschaftswahlkämpfen, weiß ich noch, da hat das Netz eine besondere Rolle gespielt, Social Media und so weiter und so fort. Und da hört man ja diesmal eher gar nichts. Wie wird denn das in den USA diskutiert?
Ja, hier auf der Campaign Tech Chicago, also diesem Branchentreffen, das ich mir angeguckt habe, kann man das auch schon so sehen. Es ist sozusagen angekommen, es ist Normalität auf der einen Seite, dass digitale Strategien und die Verwendung von Social Media zum Beispiel einfach wichtig sind für den Wahlkampf und jeder sie selbstverständlich benutzt. Das heißt aber natürlich nicht, dass es nicht Trends gibt und dass man nicht fleißig daran arbeitet, sozusagen diese Techniken, die man jetzt in den letzten 4 bis 8 Jahren seit der Obama-Wahl 2008 und dieser ganzen digitalen Revolution, die da begonnen hat, an diesen Techniken zu feilen.
Was ich noch ganz interessant finde, ich meine, das Zentrum jetzt hier im Wahlkampf ist ja eigentlich, dass Trump so polarisiert und sein Twitter-Account zum Beispiel, der spielt ja auch eine sehr große Rolle. Ich habe heute Morgen noch eine Textanalyse gesehen, wo jemand mal geguckt hat, was schreibt Trump selber wahrscheinlich und was nicht. Und die besonders wütenden Tweets sollen angeblich von ihm kommen. Das fand ich persönlich sehr, sehr amüsant. Aber wie ist denn das? Wie wurde das diskutiert? Wie bewerten die Experten den Erfolg von Trump?
Ja, also die Experten sehen auf jeden Fall auch eine wichtige Komponente, die Social-Media-Rolle, die Trump eingenommen hat, vor allem mit seinen Tweets, die du ja gerade auch schon angesprochen hast, hat er es halt sehr gut geschafft, die Medien auf sich aufmerksam zu machen. Also er wird so als Meister der Manipulation der Medien und dieser für die USA so wichtigen Media-Cycles gesehen. Das wird ihm sozusagen hier, wo es ja um Strategie geht, wird ihm da so ein bisschen Respekt für gezollt, dass er das wirklich, wenn er eins gezeigt hat, dass er halt eben Meister dieser Manipulation ist. Und ja, also es gibt Leute, die sagen, ohne Twitter hätte er es überhaupt nicht geschafft, diesen Erfolg für sich zu verbuchen, überhaupt so weit zu kommen. Dann gibt es Leute, die sagen, ah, warte mal, der hat natürlich schon 10 bis 15 Jahre so Personality Branding hinter sich. Also er ist einfach eine Marke, die allen Amerikanern bekannt ist durch seine Fernsehauftritte und durch seine, ja, wuchtige persönliche Marketingmaschine, die er selbst ist und wie er seine Marke verkauft. Ohne die hätte es also sozusagen auch ein anderer nicht geschafft, selbst wenn er Twitter benutzt hätte. Die Frage, ob Social Media sozusagen auch für den Erfolg von Trump verantwortlich war, dies habe ich Shane DePrill gefragt. Er ist der Mitorganisator und Miteigner dieser Konferenz.
Donald Trump has taken his bombastic personality and he's translated it into his smartphone, and he's, you know, spewed it out in his 132 characters on Twitter constantly. And if I'm one of the professionals running his campaign, I'm tremendously frustrated because here's a guy who won't stay on message, doesn't want to stay on message, causes headaches for me as a campaign strategist. But he has utilized the bully pulpit of, you know, Twitter and social media in a way that we've never seen a presidential candidate utilize it. But it works for Donald Trump because it fits his personality. And I think there's a very solid argument that had Donald Trump not used Twitter in the way that he's used it, he wouldn't have had as much success, I think.
Und gerade in den letzten Wochen, wo es ja einen riesen Backlash sozusagen gegen ihn gibt, auch unter anderem wegen seiner Äußerungen zu den Verstorbenen der Familien von US-Soldaten, sagen die halt, ja, da sieht man auch die Verwendung und diese Dynamiken, die er sich zu Nutzen gemacht hat auf Social Media, können so ein doppelseitiges Schwert sein. Also mit der gleichen Wucht haut das sozusagen zurück. Insofern kann man nicht sagen, dass es ihm nur geholfen hat.
Bei der Campaign Tech Chicago gab es auch ein Stichwort, was ich total spannend finde. Dark Arts, dunkle Künste, die fiesen Tricks der digitalen Wahlkämpfer. Gibt es die tatsächlich?
Naja, die gibt es schon. Also man muss halt erstmal verstehen, diese Branche, diese Wahlkampfbranche, die gibt es natürlich schon lange. Das hat mit der politischen Kultur in den USA zu tun. Die hat sich jetzt sozusagen ein bisschen umtransformiert in diese digitale Zeit. Das heißt, so alte Tricks werden jetzt restauriert auf digital gemacht. Aber ein paar Sachen fand ich schon bemerkenswert. Also einmal gibt es so Klassiker, so Domain Capture, also zu versuchen, ähnliche Websites wie die offiziellen Websites der Gegner für sich zu kaufen und dort dann eben so Anti-Propaganda oder irgendwelche alternativen Informationen, also negatives Marketing zu dem Gegner zu betreiben. Was ich auch interessant fand, waren so die Frage von E-Mail-Listen. Also das ist ein wichtiges Instrument im Wahlkampf von allen großen Parteien und Kandidaten, die E-Mails an Millionen von Wählern verschicken. Und da wird halt versucht, sozusagen systematisch diese E-Mail-Listen mit so giftigen Abonnenten so zu kontaminieren, dass sie halt als Spam angezeigt werden. Das fand ich auch relativ gewitzt, sage ich mal. Und was ich auch, also da gab es wirklich eine ganze Reihe von Tricks. Ein ganz schön, wo ich sagen würde, das gibt es jetzt in Deutschland noch nicht so, war so diese gezielte Werbung, also den Gegner mit gezielter Werbung zermürben. Da wurde ein Beispiel gebracht, da ging es um die Firma Verizon, da gab es irgendwie einen Gewerkschaftsstreik und da haben die von der Gewerkschaft, die digitalen Strategisten, es geschafft, mit der Hilfe von so einzelnen IP-Attacken auf das Headquarter in Kombination mit so Cookies so ein besonderes Erlebnis den Leuten zu bereiten. Und das heißt, überall, wo die online waren, diese ganzen Verizon-Manager und so, haben sie halt irgendwie diese Ads gesehen von dieser Anti-Kampagne und haben halt gedacht, die haben unglaublich viel Geld und haben unglaublich viel Macht und dabei hat es eigentlich nur ein paar hundert Dollar gekostet. Und auch hier habe ich mal mit Shane DePrill darüber gesprochen.
Campaign industry has always been, and I would still describe it as kind of like the Wild West. You know, there are lots of actors that come into the campaign industry that probably are doing some things they shouldn't be doing. And there are a lot of people in the campaign industry who probably are on the edge of laws that, you know, maybe can be interpreted one way and interpreted another way.
Da gab es dann auch so einen Fall, da war so ein Roundtable-Talk, also einfach ein Gesprächskreis, wo Leute ihre Erfahrungen austauschen konnten. Da waren Lobbyisten da waren Politiker da waren Aktivisten dabei, wo es darum geht, wie kann man in Online-Communities hineinregieren. Also das ist dann schon etwas sozusagen ein bisschen auf Neues, so in Social Media gewachsen. Und ja, das war tatsächlich auch teilweise atemberaubend. Da sagte man dann auch, da kam dann jemand und meinte, ja, ich kandidiere hier in dieser lokalpolitischen Ebene und da gibt es diese blöde Gruppe, ich hasse die, aber ich will sie kontrollieren. Wie schaffe ich das? Und solche Sachen. Gleichzeitig gab es aber dann auch Leute, die sozusagen versucht haben aufzuzeigen, dass es auch durchaus positive Effekte haben kann und dass man dadurch auch natürlich die Leute besser informieren und mobilisieren kann.
Lass uns mal in die Zukunft blicken, sei es jetzt einmal nur auf die nächsten Wochen oder aber auch bis zur US-Präsidentschaftswahl oder auch auf die nächsten Monate oder vielleicht gar Jahre. Ein großes Thema in der US-Tech-Industrie ist Augmented Reality, was weiß ich, 3D-Brillen, irgendwie Pokémon Go ist ja aktuell auch Augmented Reality. Welche Rolle spielt
das? Dazu sagt Shane DePrill.
I think you're going to have the candidate actually be able to knock on people's doors and actually not be at the door. You know, I mean, I think there are things that we could use augmented reality for in politics that, you know, will become mainstream.
Ja, wie wir gerade gehört haben, in den nächsten 4 bis 8 Jahren wird das sozusagen im Mainstream ankommen. Da bin ich mal gespannt drauf. Ja, also dieses Bild davon, dass man an die Haustür klopfen kann vom Wähler, aber eigentlich gar nicht dabei ist mit der Hilfe von augmented reality, das ist schon relativ faszinierend, denke ich. Es gab natürlich, wir haben das auch schon in Deutschland gesehen, erste Experimente mit augmented reality, wo es mit so Apps und so Plakaten, man es schafft, die Politiker zum Reden zu bringen zum Beispiel. Aber das hört sich schon nach einer ganz anderen Nummer an und auch die Aussicht darauf, dass das relativ bald auch im Mainstream ankommt, gerade im tech-affineren Amerika, würde ich jetzt mal sagen. Ja, da sind wir auf jeden Fall gespannt drauf. Einen anderen Punkt, den ich sehr spannend fand auch, war so dieses Geotargeting, also Live-Geotargeting vor allem. Das heißt zum Beispiel, können sich die Leute wirklich vorstellen, dass sie in Zukunft zum Beispiel an der Schlange zu den Wahlurnen noch live Werbung schalten, weil sie zum Beispiel über, weiß ich nicht, soziale Netzwerke oder Google Maps den Standort der Leute irgendwie bekommen und dort eben gezielt Werbung schalten können. Das kann natürlich noch ausgebaut werden, wenn man zum Beispiel in diesen Supermarkt geht, der in einem Stadtbezirk liegt, wo zum Beispiel gerade ein städtebauliches Projekt aktuell ist, dann kann man da gezielt politische Werbung schalten. Und ich kann sogar aus meinem persönlichen Beispiel berichten, dass so ein bisschen in die Richtung geht, auch wenn ich glaube, dass es mit anderen Tricks gemacht wurde. Ich habe mir hier so eine Prepaid-Karte besorgt bei einem der großen Anbieter. Als ich aus dem Laden ging und kurze Zeit später meinen Twitter-Account aufmachte, hatte ich so einen Sponsored-Ad vom großen Konkurrenten, vom T-Mobile-Chef, der sich dann über diesen Anbieter in diesem Tweet lustig gemacht hat, weil die sofort gecheckt haben, dass ich jetzt ein Neukunde bin bei dem anderen. Also das ist so ein bisschen in der Kultur hier drin, dass man sich da gegenseitig ein bisschen mehr zutraut in der Politik und solchen Sachen. Ja.
Das ist ziemlich interessant, aber wenn man sich das mal überlegt, da sind wir schon irgendwie so auch beim Thema gläserner Wähler. Das sind ja auch so teilweise Sachen, die wir hier aus dem deutschen Wahlkampf einfach noch nicht kennen. Wie würdest du das sehen, so ein gläserner Wähler? Würdest du das als gut oder schlecht für die Demokratie einschätzen?
Ja, das ist natürlich eine sehr komplexe Frage. Also das möchte ich nochmal festhalten, das war wirklich wo ich dachte, wow, Das sieht aber hier ganz anders aus als zum Beispiel in Deutschland. Diese Verschmelzung von Big Data und Social Data, also von diesen ganzen Datenmassen, die ohnehin zugänglich sind durch private Sammlungen oder eben öffentlich zugängliche Daten, in Kombination mit diesen sozialen Daten, also über die sozialen Netzwerke, welche politischen Inhalte like ich und so weiter, weil der Datenschutz in den USA eben sehr schwach ausgeprägt ist oder verhältnismäßig schwach zu uns im Vergleich zu unseren Datenschutzgesetzen. Und das ist wirklich im vollen Gange. Und ob das jetzt gut oder schlecht ist, werde ich jetzt nicht beurteilen. Natürlich macht das auf der einen Seite weckt das große Ängste. Also gerade die Manipulationsgefahren im politischen Bereich sind hier, denke ich, springen da als erstes ins Auge. So öffnet sich ein ganz neues Feld für politische Werbung oder Propaganda, die ja auch sehr subtil und unterbewusst wirken kann. Da wird einem so ein bisschen unheimlich dabei. Aber ich habe jetzt zum Beispiel auch Leute gehört, ich meine, klar, das sind natürlich, die verdienen damit ihr Geld, insofern finden sie das natürlich eher positiv. Aber dass zum Beispiel es auch Stimmen gab, dass das ja für die Demokratie gut sei, weil man ja dann genauer wüsste, was die Menschen wollen und dementsprechend auch die Politik besser an die Bedürfnisse der Menschen anpassen kann. Klingt natürlich sehr optimistisch, ist wahrscheinlich ein bisschen komplexer gesehen, vielleicht auch noch was dran, aber ja, das ist, denke ich, Realität in den USA. Also hier wird sich nicht mehr der Kopf darüber zerbrochen, ob das jetzt unbedingt gut oder schlecht ist. Deswegen hat man auch auf der Messe gesehen, es gibt unzählige Anbieter von diesen Daten, sehr viele Firmen, die sich da tummeln auf dem Markt und gezielt auf diese ganze Wahlkampfgeschichte sozusagen Software anbieten und so weiter. Also das ist, die halten sich jetzt mit diesen philosophischen Fragen nicht unbedingt auf.
Sagt Christian Wager, aus Chicago zugeschaltet, und wir haben das Gespräch kurz vor der Sendung aufgezeichnet.
Da fühlen wir uns fast schon, als ob wir selbst im Wahlkampf sind, oder?
Mhm. Stell dir mal vor, wir hätten auch so einen Bot, mit dem wir quasi überall was mit Medienwerbung sozusagen...
Ist ja nicht teuer, nur ein paar hundert Euro, haben wir gerade gehört. Herr Pähler, das war's für heute. Wir freuen uns schon auf die nächste Ausgabe am kommenden Donnerstag, wie gewohnt um 20 Uhr, live bei D-Radio Wissen und direkt rund um die Uhr als Podcast. Bis dahin wünschen wir euch eine
mediale Zeit.
D-Radio Wissen. Eine Stunde was mit Medien. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf dradiowissen.de.